Deutschlandfunk Kultur Interview.
Jetzt wollen wir über die Bilderberg-Konferenz reden. Erste fand 1954 statt in Oosterbeek in den Niederlanden, in einem Hotel, das so hieß. Daher dieser Name. Inzwischen ist das auch alles nicht mehr ganz so geheim wie damals. Man weiß ganz genau, dass die diesjährige Bilderberg-Konferenz gestern in Montreux begonnen hat. Und man weiß sogar, wer eingeladen ist und ungefähr, worüber die da sprechen wollen. Wir wollen darüber jetzt reden mit Dr. Björn Wendt. Er lehrt Soziologie an der Universität Münster. Sein Fachgebiet ist die Elitenforschung und er ist Mitherausgeber eines neuen Standardwerks zu diesem Thema, das unter dem Titel Die Machtelite im August erscheinen wird. Schönen guten Morgen, Herr Wendt.
Schönen Tag.
Es ist ja nun für dieses Jahr zu spät, aber wenn ich da nächstes Jahr eingeladen werden möchte zur Bilderberg-Konferenz, was müsste ich machen?
Dann hilft es zunächst, würde ich sagen, wenn Sie über ein bestimmtes Kriterium verfügen. Das heißt, wenn Sie über einen gewissen Einfluss aufgrund Ihrer sozialen Position, die einnehmen, haben, das ist sicherlich nicht das schädlichste Kriterium.
Aber was heißt das genau? Man sagt immer, das ist ein Elitentreffen. Zu welcher Elite muss man denn genau gehören?
Also zunächst kann man vielleicht unterscheiden, dass es zwei Arten von Teilnehmerinnen gibt. Zum einen kann man sagen, es gibt Personen, die bestimmen, wer dort eingeladen wird. Personen, die eingeladen werden. Bei denjenigen, die einladen, vor allem eigentlich die Wirtschafts- und Kapitalinteressen großer europäischer Konzerne vertreten. Lenkungsausschüsse zurzeit zum Beispiel Stefan Axel Springer oder auch der ehemalige Präsident der EU-Kommission und derzeit die Vorsitzende von Goldman Sachs, José Manuel Barroso oder der Vorsitzende von Fiat Chrysler oder auch einige Milliardäre wie Markus Wallenberg, Peter Thiel oder andere. Das heißt, einerseits eine starke Wirtschafts- und repräsentiert. Es gibt dann aber auch eine zweite Gruppe, diejenigen, die eingeladen werden. Und da wird es dann ein bisschen bunter vom Feld her. Sind unter anderem Akteure und Organisationen, die auch recht häufig eingeladen werden, zum Beispiel das niederländische Königshaus oder der NATO-Generalsekretär und andere. Und eine dritte Gruppe, könnte man noch grob sagen, sind diejenigen, die meistens nur einmal eingeladen werden. Das sind dann in der Regel Wissenschaftler oder Politiker aus unterschiedlichen Parteien, die gleichwohl gleichzeitig Führungspositionen in den verschiedenen Parteien innehaben, zum Beispiel.
Aber da stellt sich natürlich die Frage, wenn Sie sagen, wer alles eingeladen wird, wer lädt denn eigentlich ein?
Einladen, das tun die Mitglieder eines Lenkungsausschusses. Das war die erste Gruppe, die ich gerade versucht hatte zu beschreiben. Das heißt, es sind ungefähr 30 Personen, die treffen sich vorher und die überlegen, wen kann man einladen und schicken dann im Namen des Vorsitzenden die Einladung raus.
Es hört sich aber ehrlich gesagt so an, so wie Sie das jetzt aufgezählt haben, auch bei allen Gruppen, klar, da sind zum Teil auch Frauen inzwischen dabei, aber es hört sich doch sehr an nach den klassischen alten weißen Männern, die glauben, die Macht zu haben, die da eingeladen werden.
Genau, man kann vielleicht noch ergänzen, alte, weiße, reiche Männer, also das ist vielleicht auch noch ein wesentliches Kriterium, was halt sehr besonders, denke ich, oder eine Besonderheit an den Bilderberg-Konferenzen ist, ist, dass tatsächlich zum Beispiel im Führungsgremium mehrere Milliardäre sitzen und traditionell sehr viel der Superreichtum dort repräsentiert ist und immer gewesen ist, auch schon über die lange Zeit, die diese Treffen jetzt ja schon stattfinden.
Hat sich eigentlich in dieser langen Zeit grundsätzlich was verändert? Klar, es sind einige tot seit damals, aber so in der Art und Weise, welche Gruppen eingeladen werden, worüber man redet, wie es abläuft, hat sich in diesen 65 Jahren eigentlich was verändert?
Ja, doch, deutlich. Verschiedene Sachen eigentlich. Auf der einen Seite bezüglich einfach der öffentlichen Bekanntheit dieser Konferenz. Also in den ersten Jahrzehnten wusste eigentlich kaum jemand in den Medien, dass sie überhaupt stattfinden. Das ist zum Beispiel ein Punkt, der sich geändert hat. Es gibt inzwischen eine Homepage, die sich jeder angucken kann. Sowas gab es früher natürlich auch nicht. Aber auch was recht spannend ist, dass sich in der Zusammensetzung der Teilnehmer durchaus auf der einen Ebene was geändert hat. Das heißt, klassischerweise waren traditionell die SPD und die CDU und die Liberalen vertreten und seit einiger Zeit sind kaum noch SPD-Abgeordnete zum Beispiel. Und da, das heißt, durch diese Öffentlichkeit oder durch diese gewisse, würde ich erstmal sagen, Öffentlichkeit, die dort entstanden ist, hat das eine Rückwirkung, glaube ich, insbesondere auf die Rekrutierung der politischen Teilnehmer. Man hat es ja auch gesehen, dass Annegret Kramp-Karrenbauer eigentlich eingeladen war und zugesagt hatte, jetzt aber kurzfristig hat sie sich entschieden, wohl doch nicht hinzureisen, weil sie ja im Moment gerade zum Beispiel groß öffentlichen Druck steht. Also ich denke, dass sich da auf jeden Fall dahingehend schon mal was verschoben hat. Was sich auch ein bisschen verschoben hat, ist, dass die Bilderberg-Konferenzen klassischerweise eigentlich ein Treffen waren, auf dem sich fast ausschließlich Männer getroffen haben. Es gibt eine kleine Öffnungstendenz, allerdings würde ich dieses Klein gerne betonen. Das heißt, wenn man sich mal anguckt, es gab noch nie eine weibliche Vorsitzende der Konferenz zum Beispiel oder auch in dem Lenkungsausschuss sind, glaube ich, ich habe das mal durchgerechnet gehabt, 2-3% Männer nur vertreten gewesen, Frauen nur vertreten gewesen über die ganze Zeit. Insofern gibt es da durchaus Veränderungsprozesse, aber wie gesagt, auch nicht sehr große Veränderungen.
Man hat ja inzwischen manchmal das Gefühl, wenn man in der Lage ist, ein paar Dutzend Fake-Profile bei Facebook zu generieren, hat man eigentlich mehr Macht als die UNO. Sind eigentlich die Leute, die sich da auch in diesem Jahr noch treffen, sind die wirklich heutzutage tatsächlich noch die mächtigsten Männer der Welt oder sind es nicht doch eher Männer, die glauben, sie seien die mächtigsten der Welt?
Die Frage ist nicht so genau, also nicht so einfach zu beantworten, weil die Frage natürlich erstmal zunächst da ist. Wenn man global sich die Strukturen anguckt, hat sich natürlich einiges in den gesellschaftlichen Dynamiken und in den Machtkonzentrationen global verändert, einfach seit der Zeit des Kalten Krieges. Das heißt, das war ja der Kontext, in dem die ersten Konferenzen stattgefunden haben, wo quasi noch relativ klar war, es gibt zwei Supermächte auf der Welt. Das hat sich ein bisschen pluralisiert, würde ich sagen. Inzwischen, wenn man sich mal neue aufstrebende Mächte anguckt, gleichwohl, wenn man sich mal den transatlantischen Raum anguckt und darauf war und ist die Bilderberg-Konferenz seit jeher ausgerichtet, sind dort schon Personen anwesend, die wichtige Spitzenpositionen in Institutionen einnehmen, die es halt nicht so oft gibt, wie zum Beispiel den NATO-Vorsitz, der NATO-Generalsekretär oder ähnliche. Das heißt, oder auch von großen Ölkonzernen, viele Personen sind dort vertreten, von großen Internetgiganten und ähnliches. Das heißt, es sind schon Schwergewichte immer noch, wenn man über Macht redet, die dort vertreten sind. Das würde ich schon sagen.
Es gibt ja, um mal klarzumachen, wie es früher, aber nicht so viel früher, nicht beim ersten Mal angeblich war, dieses Gerücht, das sich immer noch hält, Bill Clinton war auf dieser Konferenz ein Jahr, bevor er amerikanischer Präsident wurde. Und bis heute sagen die Verschwörungstheoretiker, auf dieser Bilderberg-Konferenz wurde irgendwie beschlossen, dass Bill Clinton Präsident werden soll. Und dann kam es auch so. Halten Sie das für zumindest denkbar oder ist das eine klassische Verschwörungstheorie?
Ich würde das als Letzteres selber einordnen. Das heißt, es gibt in der Tat dieses Muster, dass viele Politiker, die dann später Präsidenten, Bundeskanzlerin geworden sind, kurz vorher auf der Bilderberg-Konferenz waren, zum Beispiel auch Tony Blair oder Angela Merkel, da war das ähnlich. Gleichzeitig ist es natürlich, wenn man aus der Opposition und aus der Regierung die führenden Positionen einlädt, die dort vertreten sind, dann ist es relativ gut erklärbar, würde ich sagen, dass viele Personen da sind, die dann danach in Amt und Würden kommen. Also wenn ich einen Oppositionsführer oder die Oppositionsführerin immer dabei habe, dann ist es, wie gesagt, glaube ich, keine große Überraschung.
Dann werden wir jetzt aber nicht darüber diskutieren, was es für Ihre Zukunft bedeutet, dass Annegret Karrenbauer jetzt doch kurzfristig abgesagt hat. Der Elitenforscher Björn Wendt war das über die Bilderberg-Konferenz, die gerade in Montreux stattfindet. Herr Wendt, danke fürs Gespräch.
Gerne.